Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und die heutige öffentliche Anhörung zum Thema Tourismusförderung und Finanzierung im Tourismusausschuss eröffnen. Die heutige öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses behandelt das Thema Tourismusförderung und Finanzierung. Und wir müssen so pünktlich starten, weil wir das Ganze nämlich im Livestream übertragen. Und deswegen darf ich dann an dieser Stelle erst mal ganz herzlich begrüßen. Ich gehe mal der Reihe nach. Es ist uns nämlich auch jemand zugeschaltet. Wir sind 4 Sachverständige. Einer kann heute leider nicht physisch bei uns sein, aber ich darf ihn nichtsdestotrotz ganz herzlich begrüßen. Lieber Herr Dr. Michael Braun, geschäftsführender Vorstand Tourismusverband Ostbayern e.V., Gesellschafter der Bayern Tourismus Marketing GmbH. So, jetzt sehen wir Sie auch. Herzlich willkommen. Dann haben wir hier bei uns im Raum Brigitte Görz-Meißner, Präsidentin des Deutschen Heilbäderverbandes e.V., Michael Höflich, Geschäftsführer Tourismusinitiative München e.V. und Dr. Katrin Homm, Geschäftsführerin Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. Ihnen dreien auch ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Dann können wir eigentlich auch direkt in medias res gehen. Alle 4 Sachverständigen haben nämlich, wie wir das erbeten haben, zu unserem heutigen Thema schriftliche Stellungnahmen abgegeben. Und wir haben die bekommen und direkt an alle Ausschussmitglieder weiterverteilt und werden sie dann im Anschluss auch als Ausschussdrucksachen veröffentlichen. Vom Ministerium darf ich auch ganz herzlich begrüßen. Und wir haben Frau Kollmann vom Ministerium, genau, die anderen kommen, glaube ich, noch. Ne? Unser
Herr Ploss kommt, glaube ich, nicht.
Herr Ploss kommt heute.
Okay. Dass er kam, aber ich glaube, Herr
nee, alles gut, das kann sein. Zur Anhörung sowieso nicht, wenn dann für den zweiten Teil. Aber alles gut. Und was ich, bevor wir starten, auch noch machen möchte, ich möchte unsere Besuchergruppe ganz herzlich begrüßen. Wir haben nämlich heute eine Studierendengruppe zu Gast, 23 chinesische Studierende, die im Masterstudium am International Management absolvieren, hier an der Fachhochschule des Mittelstandes am Campus Berlin. Und begleitet wird die Gruppe von Frau Professorin Dr. Heike Behre. Sie lehren an der Fachhochschule im Fachgebiet International Management and International Business Administration. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind und dass Sie sich für unseren Ausschuss interessieren. So, zum Ablauf der Anhörung haben wir uns interfraktionell darauf geeinigt, dass wir 2 Fragerunden machen, a 6 Minuten je Fraktion. Und das bedeutet, dass das Stellen der Fragen und der Antworten der Sachverständigen innerhalb dieser 6 Minuten stattfinden muss. Für die erste Runde beginnen wir nun wie gewohnt mit der Unionsfraktion. Ich erteile das Wort dem Sprecher Michael Kiesling.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen, auch für die Stellungnahmen. Meine 3 Fragen richten sich an Herrn Höflich. Was sind die spezifischen organisatorischen und inhaltlichen Besonderheiten des Münchner Modells zur Finanzierung des Tourismus? Was sind die über die reinen Finanzierung hinausgehenden Vorteile, insbesondere öffentliche und private Kooperation in München, wie das funktioniert? Und sind die Modelle übertragbar in die Kommunen und Städte? Ich habe Ihnen möglichst viel Zeit gegeben zu antworten.
Ja, vielen Dank, Herr Kiesling. Vielleicht eines vorneweg, wenn wir über das Modell, das Münchner Modell sprechen, wenn über das Münchner Modell gesprochen wird, dann geht es in erster Linie immer über die gemeinsame Finanzierung von Tourismusmarketing. Das greift aber aus unserer Sicht tatsächlich als Beschreibung zu kurz, denn die eigentliche Besonderheit des Münchner Modells, das ist tatsächlich aus unserer Sicht die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen der Tourismuswirtschaft auf der einen Seite und der öffentlichen Hand in München. Da gehört natürlich die gemeinsame Finanzierung mit dazu. Die Landeshauptstadt München und wir als Tourismusinitiative München, als Vertreter der Münchner Tourismuswirtschaft, wir zahlen jedes Jahr in einen gemeinsamen Tourismusfonds ein. Wir als TIM legen dort jedes Jahr ungefähr im Schnitt 500.000 Euro in den Fonds. Und über diese Mittel wird dann jeweils in einer gemeinsamen Tourismuskommission entschieden. Dadurch entsteht schon mal ein ganz hohes Maß an, ich sag mal, Verbindlichkeit und auch an einer gemeinsamen Verantwortung für dieses Münchner Modell und das Konstrukt. Der eigentliche Mehrwert liegt aber, glaube ich, darin, dass sich diese Zusammenarbeit eben nicht nur auf 1-2 Sitzungen der Tourismuskommission im Jahr beschränkt, sondern dass wir als TIM kontinuierlich zusammenarbeiten mit München Tourismus als Vertreter der Landeshauptstadt München, gemeinsam an der Entwicklung der Destination. Wir haben dafür über die Jahre Strukturen aufgebaut, gemeinsame Gremien, Arbeitsgruppen, sogenannte Sprintteams. Und in diesen Formaten arbeiten wir mit Vertretern unseres Verbandes, zusammen mit Vertretern von München Tourismus. Und da geht es beispielsweise um die Weiterentwicklung des Kongressstandortes, um internationale Marktbearbeitung, um Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Mobilität, Besucherlenkung und so weiter, bis hin zur Frage, wie man den Tourismus auch künftig bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen positiv wahrnehmbar machen kann. Das ist sicher die größte Stärke dieses Münchner Modells. Und die touristische Wirtschaft wird eben nicht erst eingebunden, wenn in der Stadt Entscheidungen getroffen werden oder getroffen worden sind, die die Tourismusbranche insgesamt betreffen, sondern wir haben die Möglichkeit, unsere Marktkenntnis, unsere praktischen Erfahrungen schon bei der Entwicklung von Strategien, bei der Entwicklung von Maßnahmen auch mit einzubringen. Umgekehrt bekommen wir als Tourismusbranche eben auch Einblick, ich sag mal, in die Herausforderungen, in die Rahmenbedingungen, mit denen die öffentliche Hand am Ende eben auch konfrontiert ist. Ein Aspekt ist mir noch ganz besonders wichtig, den ich erwähnen möchte. Wir kombinieren in diesem Münchner Modell zwei wichtige Aspekte. Zum einen die strategische Langfristigkeit der Planung des Tourismus in München und gleichzeitig eben die operative Handlungsfähigkeit. Ich habe schon gesagt, es gibt diese Tourismuskommission, die gibt den strategischen Rahmen vor. Und gleichzeitig können wir in sehr, sehr schnellen Abstimmungsstrukturen neue Entwicklungen im Markt oder eben auch veränderte Rahmenbedingungen entsprechend aufnehmen, darauf reagieren, in unsere Maßnahmen mit aufnehmen und daraus ableiten, wie in einem Kreislauf auch gegebenenfalls die Strategie noch mal nachjustieren. Was die Übertragbarkeit anbelangt, also es ist sicherlich nicht eins zu eins auf jede Region in Deutschland übertragbar, aber ich bin mir schon sicher, dass dieses Modell, wie wir es jetzt in München seit 12 Jahren praktizieren, in einer öffentlich-privaten Partnerschaft eben tatsächlich mit diesem großen Vorteil, der über die gemeinsame Finanzierung hinausgeht, dass man tatsächlich gemeinsam echtes Destinationsmanagement betreibt, dass sich das auch auf kleinere, auf mittelgroße Destinationen übertragen lässt. Das ist sicher notwendig für die Einrichtung eines solchen Modells, auch entsprechend, ich sag mal, einen gewissen Anschub zu geben, im besten Fall tatsächlich eben auch eine Förderung, weil nach unserer Erfahrung, und wir sehen das in Bayern, da gab es schon verschiedene Versuche, dieses Modell auch in die Fläche zu bringen, kleinere, mittelgroße Kommunen eben weder die finanziellen noch die personellen Ressourcen haben, um hier in so einen Prozess einfach so einzusteigen. Wir brauchen da Arbeitsgruppen, wir brauchen strategische Planung, da braucht es sicher auch eine Moderation, um sowas auf den Weg zu bringen. Und insofern wäre es aus unserer Sicht auf jeden Fall notwendig, bei der Übertragung dieses Modells auf andere Kommunen auch eine entsprechende Förderung zu gewähren, beispielsweise über das Programm LIFT, das ja ohnehin besteht und das Unternehmen, Organisationen, Verbände ja auch bei solchen Projekten unterstützen könnte.
Herzlichen Dank. Dann gehen wir gleich zu der zweiten Frage, zur ersten Fragerunde, zweite Fragesteller. Herr Münzmeier.
Jawohl, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen, die Sie uns eingereicht haben. Ich hätte zwei Fragen. Die erste an Frau Dr. Homp. Sie haben ja darauf hingewiesen, auf die Folgeinvestitionen nach Förderung touristischer Infrastruktur. Und könnten Sie da vielleicht noch mal ein bisschen ausführen? Also folgende Frage, die Möglichkeit, dass man private Investoren dazu bringt, eben auch zu investieren. Und wäre das vielleicht auch was bei der Erreichung von Eigenanteilen kommunaler Förderung? Das ist ja auch oft so ein Problem, dass die Kommune sagt, ich kriege den Eigenanteil ja schon gar nicht hin. Gäbe es da vielleicht was, wo Sie sagen, ja, da sehe ich noch einen gewissen Bedarf oder da sehe ich eine Möglichkeit, dass man private Investoren gewinnt? Und welche Gegebenheiten sind denn aus Ihrer Sicht wichtig, um diese private Beteiligung an Förderprojekten noch attraktiver zu machen? Also was müsste man noch ändern, was könnte man tun, um da noch mehr zu machen? Und an Frau Görz-Meißner die nächste Frage. Sie haben ja diese wirtschaftlich kritische Lage auch geschildert von Thermalbädern. Könnten Sie da noch mal kurz ausführen? Also vielleicht haben Sie auch aktuelle Zahlen auf Bundesebene. Wie viele sind denn sehr kritisch bedroht, also was zum Beispiel Schließung oder Prädikatsverlust angeht? Und vielleicht könnten auch Sie noch mal ausführen, was denn aus Ihrer Sicht notwendig wäre von der Bundespolitik, um dem entgegenzutreten. Dankeschön.
Liebe Frau Dr. Homp, wir starten mit Ihnen und dann Frau Götz-Meißner direkt dann Anschluss.
Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass wir dieses wichtige Thema heute hier im Ausschuss beraten dürfen und dass Sie uns alle auch dazu gebeten haben als Sachverständige. Denn das Thema Tourismusfinanzierung drückt wirklich auf allen Ebenen. Es ist das Top-Thema der kommenden Jahre, denn es wird darum gehen, wie können wir die notwendigen Investitionen für den Tourismus sichern. Und da gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten, das zu tun. Vielleicht bevor ich auf Ihre Frage direkt eingehe, weil Sie haben wirklich das Beispiel herausgegriffen, was wirklich das Paradebeispiel ist. Und da würde ich gerne noch mal so ein bisschen drauf hinarbeiten, wenn das okay ist. Es ist ja so, dass die Kommunen wirklich der Motor für die touristische regionale Entwicklung sind. Natürlich findet in den touristischen Betrieben das Geschäft statt und das ist unbestritten auch unsere wirtschaftliche Basis. Aber Tourismus ist ein Produkt aus ganz, ganz vielen Einzelleistungen. Da geht es um das natürliche Produkt. Es geht um das, was sozusagen aus dem natürlichen Produkt heraus geschaffen wird, die Verkehrsinfrastruktur, die Freizeitinfrastruktur. Und in diesen Rahmen stellen die Kommunen her, in dem dann wirtschaftliche Betätigung idealerweise stattfindet. Und da gibt es tatsächlich Paradebeispiele. Und die haben für Schleswig-Holstein tatsächlich dazu geführt, dass wir uns in einem langen und langwierigen Prozess der Revitalisierung wieder jetzt auf der Erfolgsspur befinden. Und das ist in der Tat überhaupt nicht einfach, denn genau diese Frage ist ja, wenn eine Infrastruktur in die Jahre gekommen ist, und das war sie in Schleswig-Holstein Anfang der 2000er in der Tat noch, wie kommt man da raus? Und da hat sich wirklich herausgestellt, es ist erstmal entscheidend, dass man den Mut hat für eine Strategie. Das hat das Land gehabt, ist damals angefangen mit einer sehr, sehr einschneidenden Strategie, wo man gesagt hat, wir müssen uns auf das Kerngeschäft beschränken und hat dann sozusagen erarbeitet, wie können wir Erfolgsfaktoren schaffen. Und diese Erfolgsfaktoren haben für uns, das muss nicht auf alle Regionen auch passen und für alle Modelle, aber für uns war es einfach das Modell, was uns wieder auf den Wachstumspfad geführt hat. Und das war in der Tat die kommunale Anfangsinvestition, die Kommune als Impulsgeber, die Kommune als Motor, die dann aber auch so, sage ich mal, clevere und smarte Konzepte auch entwickeln, dass einfach diese privaten Investitionen auch tatsächlich stattfinden. Weil ich sage mal, was nützt die schönste Seebrücke von einem Kilometer, wenn sich nichts daran ansiedelt und kein Geschäft sozusagen sich anschließt? Und da haben wir viele, viele Erfolgsbeispiele, die wir da wirklich auch ausgewertet und ausgearbeitet haben. Das fing an mit Scharbeutz, mit Heiligenhafen, mit Grömitz, mit St. Peter-Ording, mit Büsum und mit Heiligenhafen hatte ich, glaube ich, schon genannt. Und Büsum haben wir wirklich so aufbereitet, dass wir in der Tat sehr schön darstellen können, wie stellt sich das Thema Erstinvestitionen Kommune und Folgeinvestitionen dar. Die Kommune hat auf einem strategischen Konzept aufbauend investiert, hat dazu Förderung eingesammelt, weil das ist unbestritten der Fall. Und das, glaube ich, kann man flächendeckend auch sagen. Kommunen können das nicht aus Eigenmitteln alleine leisten. Sie brauchen Förderung. Und diese Förderung ist durch Bundes- und EU-Mittel erfolgt, im Wesentlichen aus Bundesmitteln. Und es wurden einfach ganz tolle Projekte initiiert, öffentliche Infrastruktur, eine Tide-unabhängige Lagune, Badelagune wurde geschaffen, eine Promenade, das Wattenhus als Freizeit- und Erlebniseinrichtung wurde neu aufgebaut, das Meerwasserwellenbad. Und das waren Investitionen in Höhe von 60 Millionen Euro. Davon 35
Geben
Millionen
Sie, Frau
Euro.
Götz-Meißner, noch 38 Sekunden.
Ja, ich mache schnell. Vielleicht gibt es ja auch eine Anschlussfrage. Ja, ich weiß, aber danach.
So. Die Zeit läuft.
Ja, Büsum, also die 60 Millionen. Und jetzt können Sie raten, wie viele private Investitionen es nach sich gezogen hat. Gibt es einen Tipp aus der Runde? 60 Millionen erst. Ich löse auf, jetzt sind es noch 18 Sekunden. Es sind 275 Millionen in dem Zeitraum 2013 bis 2015 erfolgt. Das heißt, ein Hebeleffekt von 1 Euro öffentlicher Förderung zu 8 Euro Privatinvestitionen. Das ist ein Konjunkturprogramm par excellence und hat Büsum zu einem wieder lebendigen Tourismusort werden lassen.
Ich glaube, ich muss das noch mal einmal erklären, denn in diesen 6 Minuten wäre jetzt auch die Antwort von Frau Götz-Meißner mit drin gewesen.
Das tut mir sehr leid. Aber
alles gut, wir machen noch eine zweite
Runde. Beim nächsten dann Mal fasse ich, ich schneide dann ab bei mir.
Alles gut, wir kriegen das hier hin miteinander, von daher ist okay, wenn wir das in der zweiten Fragerunde dann gleich noch mal klären. Okay.
Von meiner Seite okay, danke.
Sehr gut. Gut, dann machen wir weiter mit Stefan Zirke für die SPD.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Stellungnahmen, dass Sie heute dabei sind. Ich habe eine Frage, und zwar an Herrn Dr. Braun und Frau Dr. Hompt. Und bitte vielleicht jeder in 2,5 Minuten. Und zwar die öffentlichen kommunalen Kassen, das hören wir ja immer, haben ja beim Investitionen ziemlich ja, mehr den Blickwinkel auf andere als auf touristische Infrastruktur. Sehen Sie das auch so, dass die touristische Infrastruktur dort immer hinten runterfällt? Und vor allen Dingen, was macht es langfristig für die Wettbewerbsfähigkeit des Deutschlandtourismus aus? Und noch die Frage, glauben Sie, dass unsere kommunalen Vertreter, die in die Gemeindevertretungen und in den Kreisvertretungen sind, dass sie sich der Investitionen in touristische Infrastruktur auch überall, vor allem in strukturschwachen Regionen, auch bewusst sind, was sie wertschöpfungstechnisch nach sich ziehen könnten.
Herr Dr. Braun, wir beginnen mit Ihnen. Ich hoffe, Sie hören uns.
Ja, ich höre Sie. Ich kann nur meine Kamera nicht selbst aktivieren. Ich weiß nicht, ob die zentral abgeschalten ist. Aber gut. Zur Frage. Ja, es ist tatsächlich so, ich vertrete ja hier eigentlich Bayern und jetzt geht's. Ja, vertrete ja eigentlich Bayern und da haben wir eine sehr gute kommunale Finanzierung bisher gehabt. Auch hier ändert sich die Rahmenbedingungen. Die Kommunen sind sich in den touristischen Regionen durchaus bewusst, auch in strukturschwachen, in Ostbayern haben wir 3 strukturschwache Regionen, dass Investitionen in öffentliche touristische Infrastruktur wichtig ist. Man versucht hier auch unterschiedlichste Förderinstrumente zu nutzen. Denken wir an GRW oder auch Landesförderung, die zur Verfügung steht. Aber die Rahmenbedingungen haben sich halt total verschlechtert. Wir haben halt die Problematik, dass viele Aufgaben auf kommunale Ebene von Land- und Bundesebene verlagert wurden mit nicht ausreichendem Finanzausgleich. Das muss ich Ihnen nicht erzählen, dass die Kommunen zusehends mit dem Rücken an der Wand stehen. Und Tourismus ist eine freiwillige Aufgabe, auch im Infrastrukturbereich. Und deswegen befürchten wir, dass über die mangelnde aktuelle Investitionsbereitschaft oder auch Reinvestitionsbereitschaft der Tourismus mittelfristig Schaden nehmen wird. Frau Dr. Homp.
Dann kann ich da nahtlos anschließen. Danke, lieber Michael Braun, für die Vorlage. Es ist tatsächlich so, dass wir kennen die Rekorddefizite der kommunalen Haushalte. Und insofern ist es für die Kommunen wichtig, glaube ich, dass es A, um das Thema Aufgabenentlastung in irgendeiner Form gehen sollte und muss. Und da stehen wir dann sehr auch an der Seite der Position der kommunalen Spitzenverbände, dass es auch darum gehen muss, einfach auch die Kommunen auch besser auszustatten und eine Neuordnung auch der Finanzierungsgrundlagen und Aufgabenzuschnitte auch vorzunehmen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, damit diese Konkurrenz, die ja automatisch entsteht, und wenn wir ehrlich sind, ja nicht nur zwischen Freiwilligen und Pflichtaufgaben, sondern auch bei der Frage, wie können überhaupt Pflichtaufgaben auch noch bestritten werden. Und natürlich ist es dann so, dass unter Umständen der Tourismus hinten runterfällt. Ich glaube, dass es in den Kommunen, die sich der Bedeutung des Tourismus bewusst sind, anders gesehen wird. Die wissen sozusagen, welcher Wirtschaftsmotor da nicht stottern darf und werden sich alle Mühe geben, auch das zu refinanzieren. Und da sind wir bei dem zweiten Punkt, der ganz wichtig ist. Einmal geht es, glaube ich, um die grundlegende Ausstattung der Kommunen, aber es geht auch darum, ihnen zu ermöglichen, dass sie Mittel selber generieren können. Aus Kurabgabe, aus Tourismusabgabe. In Schleswig-Holstein sind das über 70 Millionen im Jahr, die da von den Kommunen auch für eben Infrastruktur und Marketing auch bereitgestellt werden. Dass hier aber auch rechtliche Hürden abgebaut werden, das ist im Moment in vielen Bereichen eine Rechtsunsicherheit, auch um diese Instrumente anwenden zu können. Und ich bin der Meinung, dass wir es schaffen müssen, den Kommunen einen Werkzeugkasten an die Hand zu geben, aus dem sie sozusagen bedarfsgerecht und auf die Gemeinde und Kommune individuell zugeschnitten schauen kann, welche Instrumente sie dann für sich auch ziehen können. Und da sind wir bei dem Punkt von Herrn Münzenmeier, auch da bin ich vorher nicht drauf eingegangen, die Frage einfach, wie ziehen wir auch private Leistungsträger mit in die Finanzierung hinein. Da gibt es die gut laufenden Finanzierungsmodelle, die Poolmodelle. In Schleswig-Holstein sind wir eher bei den traditionellen Instrumenten, nämlich bei der Kurabgabe zu allervorderst. Das ist die größte Einkommensquelle für die Kommunen. Die Tourismusabgabe, und das sind die wesentlichen Dinge. Bei der Tourismusabgabe haben wir die gute Grundlage, und die auch wirklich sehr rechtssicher auch zu handhaben ist, Leistungsträger vom Zahnarzt bis zum Hotelier wirklich fair und transparent zur Finanzierung mit hineinzuziehen und hinanzuziehen. Und insofern sind das, denke ich, dann auch in den Kommunen einfach, das ist das Aushandeln, in welche Richtung wollen sich die Orte entwickeln. Und das ist für uns so ein wichtiges Credo, mal, dass wir sagen, macht euch eine Vision, wo wollt ihr mit eurem Ort in 20 Jahren stehen und was braucht es dafür, und daraus die Dinge dann sauber abzuleiten. Und wir haben erfolgreiche Beispiele im Land, die es auch zeigen, dass es geht.
Okay, herzlichen Dank. Geschenkte 25 Sekunden. Gut, dann machen wir weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Matthias Gastel, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich nehme die 25 Sekunden gerne. Nein, ich glaube, ich brauche sie gar nicht. Ja, schön, dass wir hier über dieses Thema sprechen. Ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Braun, auch vor dem Hintergrund natürlich seiner Stellungnahme, die ich hier neben mir liegen habe. Herr Dr. Braun, Sie hatten ja darauf hingewiesen, dass es einen dringenden Handlungsbedarf aus Ihrer Sicht gibt bei der Tourismusfinanzierung und Tourismusförderung, haben auch Bezug genommen auf die Situation kommunaler Haushalte. Und meine erste Frage ist bezüglich der Studie zur Tourismusfinanzierung, die Sie ja in Ihrer Stellungnahme auch kurz angesprochen haben. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, vor dem Hintergrund, es wurde ja übertragen von 2025 auf 2026, was das Haushaltsjahr angeht, welche Erkenntnisse aus Ihrer Sicht im Konkreten diese Studie liefern können sollte und ob die Studie so von Ihrem Format und Ihrer Ausschreibung aus Ihrer Sicht dafür geeignet ist. Und die zweite Frage bezieht sich darauf, dass sehr oft aus der Tourismusbranche der hohe bürokratische Aufwand bemängelt wird, eine schwer überschaubare Förderlandschaft vorhanden ist. Wie kann das Ganze aus Ihrer Sicht einfacher, digitaler und näher an der Praxis organisiert sein?
Herr Dr. Braun, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Vielleicht zur Studie. Es wurde schon gesagt, dass hier 75.000 Euro bereits im Haushalt letztes Jahr eingestellt wurden, übertragen auch auf dieses Jahr. Hier müsste halt mal vom Wirtschaftsministerium auch die Studie mal Richtung Auftrag gebracht werden. Aber was erwarten wir uns? Es gibt natürlich die Frage, was gibt es für Modelle? Welche haben sich bewährt? Und ich denke auch, man müsste über die Ländergrenzen oder über die Bundesgrenzen hinausschauen. Da stellt sich schon die Frage, welche Finanzierungsinstrumente werden in anderen EU-Ländern genutzt und welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind dafür notwendig. Wir haben gerade vorher von der Frau Dr. Romm gehört, wo Schleswig-Holstein Hauptinstrument Kurbeitrag, aber es gibt natürlich viele weitere Möglichkeiten. Und ich bin der Auffassung, in der Studie müsste auch noch abgeklärt werden, welche Auswirkungen dementsprechende Instrumente eventuell auch auf die touristische Nachfrage haben. Soweit zur Frage 1. Zur Frage 2, Tourismusförderung. Ja, es gibt ja die Förderdatenbank des Bundes. Hier, wenn man nicht großer Experte ist, kommt man meistens mit Stichwörtern nicht weiter. Hier, denke ich, wäre eine dementsprechende Überarbeitung vonnöten, damit auch im Bereich der Kommunalpolitik mehr oder weniger mit der Förderbank erfolgreich auch Förderprojekte gefunden werden können, aber das nur als Nebenaspekt hier erwähnt. Ein ganz großes Thema ist natürlich die Komplexität von EU-Förderprogrammen, auch von Förderprogrammen, die im Tourismus sehr genutzt werden. Man bedenke LIDA. Wir wissen natürlich, dass LIDA aktuell ja in der Diskussion steht, inwieweit LIDA auch in Zukunft in der nächsten Förderperiode noch zur Verfügung stehen wird. Ein ganz wichtiges Instrument, insbesondere neben GAW, um Infrastruktur zu fördern, also Radwege, Freizeiteinrichtungen, Wanderwege und so weiter. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, habe ich in der Stellungnahme auch wiedergegeben, ist das Thema EU-Beihilferecht. Hier hat man auf EU-Ebene sehr stark dazugelernt, inwieweit das für transnationale Projekte, also ich erwähne zum Beispiel hier mal Interreg, es Freigrenzen gibt, inwieweit auch Betriebe dementsprechend berücksichtigt und mit einbezogen werden können. Meines Erachtens wäre das ein ganz wichtiger Schritt auch auf anderen Förderprogrammebenen. Und da spreche ich nicht nur von der EU-Nationalförderung, Themen wie Kohäsionspolitik, auch von Landesmitteln und so weiter. Das zieht sich ja durch mit dem Vorgang, auch diese beihilferechtliche Lockerung auch umzusetzen. Denn gerade im Tourismus ist es eben auch wichtig, Produkte zu zeigen. Und da kommen wir ja gar nicht dran vorbei, auch mal Leistungsträger in Aktionen dementsprechend mit einzubinden. Also man kann hier in vielen Bereichen ansetzen. Ich habe da über 20 Jahre mittlerweile Erfahrung und muss sagen, leider trotz der Entbürokratisierungsbemühungen über die Jahre hinweg ist es leider bei den Programmen selber nicht ersichtlich.
Herzlichen Dank. Ich sehe jetzt gerade die Uhr nicht, aber ich vermute, sie ist abgelaufen.
Ich sehe es ja auch nicht. Jetzt ist der Bildschirm wieder. Ich war schneller als, ja.
Sie haben noch eine Minute, wenn Sie noch möchten, sonst würde ich nochmal an Matthias Gastel zurückgeben.
Geben Sie zurück, vielleicht kommt noch eine Nachfrage.
Ja. Haben wir Herr noch Gastel. Okay, dann gehen wir, wir machen noch eine zweite Runde, von daher. Liebe Katharin Genburg für Die Linke, die letzte immer in unserer ersten Runde.
Wunderbar, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke an die heutigen anwesenden Sachverständigen. Die Fragen, die hier aufgeworfen werden, sind ja sehr umfassend. In Berlin haben wir mit Visit Berlin ja auch in den letzten Jahren, ich war viele Jahre in der Landespolitik hier tätig, einige Sträuße ausgefochten an der Stelle. Ich habe mal gefordert, dass das Stadtmarketing abgeschafft wird. Ich glaube, da kommen wir hier nicht zusammen. Insofern ist die spannende Frage ja tatsächlich, wie Tourismusfinanzierung hergestellt wird, wie das aber tatsächlich auch bestimmte Wege öffnet. Und da hätte ich jetzt noch mal die Frage an Frau Homp und Herrn Braun, beide in der Zeit durch 50% geteilt, die dann noch übrig ist. Es wird ja von Ihnen allen auch auf unterschiedliche Weise immer mehr öffentliches Geld gefordert in Stellungnahmen und die Vereinfachung der Verteilung. Und deswegen ist die Frage, wie Sie eigentlich als Tourismusorganisation da auch im Gegenzug dann auch sicherstellen können, dass es sich dabei um Projekte handelt, die einerseits einen effizienten und sparsamen Einsatz der Mittel sicherstellen und zusätzlich auch darauf ausgerichtet ist, den Tourismus nachhaltig zu gestalten bzw. umzugestalten und Herausforderungen, die wir in vergangenen Anhörungen bearbeitet haben, eben auch ja, sich also zu bearbeiten. Das würde mich interessieren.
Liebe Bitte, Frau vielleicht. Dr. Homp, wir starten wieder mit Ihnen und dann Herrn Dr. Braun.
Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Das Thema der öffentlichen Förderung ist, ich glaube, ich habe es schon dargestellt, einfach essentiell, um Infrastrukturmaßnahmen in den Kommunen umsetzen zu können. Und das schaffen die Kommunen nicht aus eigener Kraft. Und da war EU-Förderung mit EFRE mal ein gutes Mittel, bis es in der letzten Förderperiode rausgefallen ist. Jetzt ist das zentrale Instrument die GRW und das ist auch unsere Forderung auch von Seiten des Deutschen Tourismusverbandes, den ich hier einflechten darf, dass die GRW, der Anteil des Bundes, gerne auf 1 Milliarde Euro erhöht werden sollte, um einfach diese Effekte auch zu erzielen. GRW ist ein hocheffizientes System, das ist durch und durch evaluiert und insofern ist das, glaube ich, ein sehr gutes Instrument auch. Und weiterhin auch, und das wäre auch unser Wunsch in Richtung der Bundesebene, sich dafür einzusetzen, dass Tourismus im Bereich, der Tourismusbereich weiter in der und wieder in die EU-Förderung kommt. Herr Braun hat auf LIDA hingewiesen, ich weise noch auf Interreg und auf EFRE hin, zentrale auch Instrumente. Und die Frage, jetzt habe ich noch 20 Sekunden, die Frage, wie können wir es sicherstellen, dass es effektive und gute Projekte sind im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der Hebelwirkung? Da gibt es ja jedenfalls auf Landesebene die Förderrichtlinien, die auch sagen, es muss eine Strategie geben. Die Strategie muss auf der Landesstrategie beruhen. Und das heißt, Grundlage für alle Investitionsentscheidungen muss eine saubere Tourismusstrategie sein, eine Ortsentwicklungsstrategie. Und dann, glaube ich, hat man hinreichend Sicherheit auch, dass diese Projekte auch nachhaltig wirken.
Ich würde Ich würde sofort weitermachen. Ja, mit Strategie ist natürlich immer die Frage, wie langfristig kann man in heutigen Zeiten überhaupt Strategien machen, ja? Oder leben wir nicht in einer agilen Welt, in der wir eine gewisse Flexibilität vorhalten müssen? Vielleicht zur Förderung. Ja, warum fördert man? Ja, Tourismus ist eine Querschnittsbranche, nicht? Ja, wir haben ja unterschiedlichste Wirtschaftsbereiche, die von Tourismus an sich profitieren. Natürlich gibt es immer Diskussionen in Städten wie Berlin, und das wurde ja gerade angeführt, von Obertourismus. Aber hier hat man es ja geschafft, dass, wenn ich die Statistik von Berlin, glaube ich, mir ansehe, befindet man sich ja seit 2, 3 Jahren im Sinkflug, was die touristische Quantität betrifft, muss ja nicht schlecht sein, wenn man gewisse Entlastung haben will. Aber Deutschland ist ja sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wenn ich da auf unsere Region oder unser Bundesland verweise, gibt es da vielleicht leichte Konzentrationen im alpinen Bereich, aber mehrheitlich sind wir durchaus bereit, viele Gäste willkommen zu heißen. Ja, aber zurück nochmal zur Förderung. Warum ist Förderung notwendig? Letztendlich ist es eine Querschnittsbranche. Wir haben die Hebelwirkung von Frau Dr. Hompp bereits vorgestellt. Und würden wir es nicht machen, würden wir nicht über die verschiedenen Instrumente fördern, würden aber auch touristische Infrastruktur, und das sei hier auch mal ganz wichtig erwähnt, touristische Infrastruktur, die ja auch sehr stark für die einheimische Bevölkerung da ist, würde nicht existieren. Denken wir daran, wir wollen alle prosperierende Regionen haben, wir wollen überall wirtschaftliche Entwicklung haben, unabhängig vom Tourismus, wir wollen eine zufriedene und glückliche einheimische Bevölkerung haben. Und hier brauchen Sie auch touristische Infrastruktur oder touristische Förderung wird diese Infrastruktur geschaffen, damit eben man auf dem Radweg unterwegs sein kann, dass man am Wochenende mal zum Wandern gehen kann in ein Freibad oder in ein Hallenbad, das über touristische Mittel dementsprechend gefördert wurde, die wir sonst insbesondere im ländlichen Raum, da rede ich jetzt weniger vielleicht von großen Städten, im ländlichen Raum eben nicht haben würden. Und das ist schon ein zentraler, weiterer, wichtiger Punkt, warum Tourismusförderung nicht nur für den Gast da ist oder für die Wirtschaft, die davon profitiert, über die Hebelwirkung, sondern eben auch für die einheimische Bevölkerung Nutzen hat.
Das ist ein wunderbarer Satz. Und damit beenden wir die erste Runde und starten dann einfach gleich mit der zweiten. Es sei denn, für die 30 Sekunden hast du noch eine Nachfrage. Dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Runde. Und in der zweiten Runde stellt die erste Frage für die Union Dr. Cornel Annette Babin der Erde.
Dankeschön. Ja, meine Frage geht an Frau Görz-Meißner. Schön, dass Sie da sind, Frau Görz-Meißner. Ich habe eine Frage vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft. Gewinnt ja gerade die präventive Gesundheitsversorgung immer mehr an Bedeutung. Und Heilbäder und Kurorte haben hier natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Und damit wir diese medizinische und therapeutische Infrastruktur erhalten, fit für die Zukunft machen, sind natürlich die entsprechenden Investitionen erforderlich. Warum ist aus Ihrer Sicht eine gezielte Bundesförderung speziell für die Stärkung, Umbau, Sanierung der Thermalbäder so unglaublich wichtig? Und gibt es etwa einen volkswirtschaftlichen Schaden, den wir riskieren, wenn wir in diese Strukturen nicht nachhaltig investieren?
Liebe Brigitte Görz-Meißner.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese Frage. Und ich beginne gleich mit der alternden Gesellschaft. Der Gesundheitsmarkt boomt. Und er boomt nicht nur seit der Pandemie und auch nicht nur aufgrund der alternden Gesellschaft, die natürlich einen hohen Bedarf an Prävention sicherlich hat, sondern wir haben zunehmend und verzeichnen zunehmend eine große Nachfrage von jungen Patienten, die zum Beispiel mit Burnout kommen, mit Haltungsschäden, die schon erheblich sind, durch das Sitzen am Schreibtisch jahrelang. Die Long-Covid-Patienten sind auch bei uns mittlerweile zuhauf in den Heilbädern und Kurorten, ebenso wie Fatigue-Patienten. Ich könnte die Liste endlos anführen. Das heißt, wir müssen uns auf ganz neue Patientenkreise einstellen, auch auf junge Patientenkreise. Und damit schließt sich auch der Kreis. Die Thermalbäder. Wir haben circa, wenn ich auch gleich Ihre Frage damit beantworten darf, Herr Münzenmeier, wir haben ungefähr 350 Heilbäder und Kurorte, hochprädikatisierte Heilbäder und Kurorte. Davon haben 200 ein Thermalbad und 150 ungefähr befinden sich in kommunaler Trägerschaft. Diese Heilbäder und Kurorte haben während der Zwangsschließung keinerlei Unterstützung bekommen, weil sie kommunale Trägerschaft waren und stehen heute mit dem Rücken an der Wand. Sie haben ca. 4 Millionen bis 10 Millionen Euro Altschulden und müssten dringend in ihre Thermalbäder investieren. Thermalbäder sind teuer. Warum ist das so? Thermalbäder können nicht einfach geschlossen werden, weil sie aufgrund des heilenden Wassers, was aber Minerale und Sohle und sonstige Heilmittel in sich hat, sehr aggressiv ist, was für die Verrohrung und für das ganze System in einem Heilbad und Kurort ist. Also nunmehr stehen also die kleinen Kommunen vor der Situation, die Nachfrage steigt. Die Thermalbäder müssten dringend aufrüsten für auch diese neue Patientenschaft und ihnen fehlen die Mittel. Wir alle wissen, wie groß sind oft die Kommunen. Sie sind maximal teilweise häufig mit 20.000 Einwohnern und haben also diese Thermalbäder letztendlich zu unterhalten. Wir haben mittlerweile 3 Schließungen hinnehmen müssen. Sie dienen der Prävention und Entlastung des Gesundheitssystems. Die Menschen können präventiv etwas für ihre Gesundheit tun. Das hilft, chronische Erkrankungen vorzubeugen, auch zu lindern und entlastet so das Gesundheitssystem. Und nun kommen wir zur wirtschaftlichen Komponente von Thermalbädern. Ist ein milliardenschwerer Wirtschaftsfaktor, der weit über die Ticketverkauf hinausgeht. Wir wissen, dass Hunderttausende Menschen in diesen strukturschwachen ländlichen Regionen über diese Thermalbäder ihre Primäreinkommen sichern. Wir sprechen über 520.000 qualifizierte Arbeitsplätze. Das sind nicht exportierbare Arbeitsplätze, Sie alle wissen das. Und einen Bruttoumsatz von 25 Milliarden Euro pro Jahr sowie 2,3 Milliarden Euro Steueraufkommen. Wenn also ein Thermalbad schließt, droht ein massiver volkswirtschaftlicher Schaden, ein Dominoeffekt von Freizeitstätten, der weit über das von Freizeitstätten hinausgeht. Er trifft von allen die regionalen Infrastruktur, den Arbeitsmarkt und das Gesundheitswesen. Also wir haben hier ganz viele Punkte, die wir beachten müssen. Fällt eine Therme als Hauptattraktion weg, bricht die lokale touristische Wertschöpfungskette in sich zusammen. Betroffen sind also Hotels, Pensionen, Gastronomiebetriebe, Einzelhandel, Zulieferer, also eigentlich nicht nur der Ort, sondern wir müssen auch die ganze Region betrachten, die letztendlich mit betroffen ist von der Thermalquelle. Ich kann das sagen, ich komme aus Baden-Baden, der halbe Nordschwarzwald wirbt mit der Therme in Baden-Baden. Würde sie schließen, betreffe es also nicht nur die 28% aller Übernachtungen in diesen Heilbädern und Kurorten, sondern es würde weit größere Kreise ziehen, nämlich auch die in der Region. Also deshalb, wenn wir sprechen und wenn wir uns wünschen, dass es ein Förderprogramm gibt auf Bundesebene, dann deshalb, weil die Kommunen nicht mehr in der Lage sind, die notwendigen Investitionen vorzunehmen, weil sie, wie gesagt, mit dem Rücken an der Wand stehen, aufgrund der Altlasten, die sie noch im Rücken haben, aufgrund der Zwangsschließungen. Und das nochmal betrifft primär oder ausschließlich die Kommunen, die Thermalbäder, die in kommunaler Trägerschaft sich befinden. Danke Ihnen.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Frage von Herrn Brucker für die AfD.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen würden sich eigentlich etliche Fragen von Regensburger zu Regensburger an Herrn Dr. Braun wenden. Allerdings, ich würde auch, wenn, oder ist das jetzt schon beantwortet worden, weil ansonsten hätte ich jetzt Ihnen noch die Gelegenheit gegeben, abgezogen von meiner Zeit sozusagen das Ganze dann. Aber wenn sich das hiermit, okay, alles klar. Dann Herr Dr. Braun. Etliche Fragen von Regensburger zu Regensburger sozusagen. Sie haben ja kommunale Defizite als ein besonderes Problem herausgestellt für die Förderung und die Erhaltung von touristischen Strukturen. Folgende Fragen. Ist Ihnen bekannt, welche Kostenpunkte für die Kommunen deutschlandweit oder in Ihrer Region, also in unserer Region, die größten Herausforderungen der Kommunen sind? Gibt es dann Ihrer Meinung nach ein strukturelles Problem im kommunalen Finanzwesen, etwa in der Zuwendung oder bei der Priorisierung von den Pflichtaufgaben? Und dann wäre die Frage, welche Maßnahmen würden Sie denn als geeignet empfinden, um den kommunalen Haushalten langfristig auszuhelfen? Das war der eine Teil. Der zweite Teil ist, Sie haben ja auch die Wichtigkeit der GRW-Fördermittel als ausschlaggebend für die Tourismusförderung hervorgehoben. Und da der Mittelabruf der GRW im touristischen Bereich im Vergleich zu anderen Bereichen ja wirklich sehr hoch ist, würden Sie auch dafür plädieren, eine kurzfristige Anhebung des Anteils der Tourismusförderung im GRW für sinnvoll zu halten? Beziehungsweise können Sie uns Ihre Forderung nach einer Vereinfachung und Digitalisierung von den Förderstrukturen beispielhaft an einem Beispiel erklären? Vielen Dank.
Herr Dr. Braun.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Ja, also erstens zur kommunalen Ebene. Ja, da ist es halt so, den Kommunen werden ja viele Aufgaben im Sozialbereich übertragen, die sie finanzieren müssen. Das ist eine Mehrbelastung auf kommunaler Ebene. Dann haben wir natürlich auch die Einnahmenseite, die aufgrund der aktuell nicht prosperierenden Wirtschaftslage natürlich zu einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen führt. Und andererseits müssen die Kommunen ja auch die Landkreise finanzieren und die Landkreise finanzieren die Bezirke. Das heißt, wir haben Bezirksumlage, wir haben Landkreisumlage. Auch hier wurden Erhöhungen in den letzten Jahren durchgeführt. Bei den Landkreisen spielt natürlich ganz stark auch die Finanzierung der kommunalen Krankenhausinfrastruktur auch eine Rolle. Das alles sind halt zusätzliche Belastungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich die Einnahmenseite schon angesprochen, kommunal, die auch rückläufig ist. Und in Summe reicht es halt dann nicht mehr, um genehmigungsfähige Haushalte zu bekommen. Und es führt dann dazu, dass wir tourismusstarke Landkreise haben, hier zum Beispiel im Bayerischen Wald, wie ein Landkreis Wegen, der ein Problem hat, auf Landkreisebene einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen. Der Landrat schreibt alle Kommunen an, sagt, schaut bitte die freiwilligen Leistungen an, wo könnt ihr den Rotstift ansetzen? Und so gibt halt eines das andere. Und dann haben sie halt das Problem, dass manche Kommunen dann kapitulieren müssen und sagen müssen, auch wenn für uns Tourismus in unserer ländlichen Region von enormer Bedeutung ist, müssen wir hier Kürzungen durchführen. Beim Bereich GAW, hier profitieren ja doch eine ganze Vielzahl an Bundesländern an der GAW-Förderung. Auch in meinem Gebiet, für das ich verantwortlich bin, gibt es Teilregionen, die GAW-förderfähig sind, also C-Fördergebiet sind. Das Besondere der GAW-Förderung ist, dass hier zwei Achsen gibt. Also einmal, ich habe schon gesagt, natürlich touristische Infrastruktur gefördert werden kann. Zum anderen aber auch GAW-Förderung zur Investitionsunterstützung auf gewerblicher Betriebsebene verwendet werden kann und hier auch unterstützen mit Landesmitteln zum Beispiel, die zur Verfügung gestellt werden. Und ich muss sagen, das hat bei uns, also wenn ich jetzt die Region Bayerischer Wald nehme, in den letzten Jahren enorme Bedeutung gehabt, gerade in der Weiterentwicklung der Hotellerie. Also das wäre nicht wegzudenken. So, jetzt haben wir ja im GAW in den letzten zwei Jahren eine Reduzierung gehabt, so 40 Millionen Euro. Und Sie haben es gesagt, eine Vollausschöpfung der Mittel. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man von Bundesseite an die Thematik Förderung denkt, eines der wichtigsten, oder wenn nicht das wichtigste Instrument, das von Bundesseite her steuerbar ist. Natürlich hat der Bund auch, und es wurde auch angesprochen, das Thema Einfluss auf EU-Förderung. Und hier wurde ich ja gerade gefragt, was kann hier vereinfacht werden? Ich nenne Ihnen ein Beispiel, nehmen wir die LIDA-Förderung. Wir selber als Tourismusverband Ostbayern bestreiten auch unterschiedlichste LIDA-Förderkooperationsprojekte. Und bei LIDA müssen Sie im Vorfeld das Projekt zu 100% quasi schon auf den Cent genau durchplanen mit Ausschreibungen und so weiter. Sie haben mindestens eineinhalb Jahre Vorlauf, wenn Sie ein Kooperationsprojekt machen, müssen da eine Person abstellen, die sich ausschließlich darum kümmert. Also ein riesen Vorinvest, obwohl Sie gar nicht wissen, inwieweit das am Ende förderfähig sein wird. Also auch bei LIDA, so wichtig LIDA ist, das wurde schon von Frau Dr. Homp erwähnt, zur Förderung der touristischen Infrastruktur vor Ort muss hier eine Erleichterung in der Antragstellung herbeigeführt werden, weil das Problem ist, dass wir kleine Einheiten haben, die diesem gar nicht mehr gewachsen sind. Wir als Verband sind hier natürlich über Jahrzehnte aufgestellt, Mitarbeitern, die das bewältigen können. Eine normale Kommune oder eine kleinere Struktur kann so ein Projekt selber gar nicht mehr stemmen oder läuft eben andererseits Gefahr, Fehler zu machen, die dann dementsprechend rückwirkend abgestraft werden, indem sie dementsprechende Rückzahlungen haben. Und das ist schon Thema. Und als letztes, in den letzten 15 Sekunden nochmal ein Hinweis auf das Thema EU-Beihilferecht. Hier ist zwingend notwendig, Sie kommen gar nicht darauf vorbei, immer irgendwo auch gewerbliche Betriebe mit einzubinden. Bei LIDA ist so, wenn Sie nur vorne ein Titelbild haben, wo irgendwie vermutet werden könnte, da ist ein Leistungsträger, wird das Ganze gar nicht mehr gefördert. Ja, also Beihilferecht ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte.
Herzlichen Dank. Passend mit der Zeit, dann würde ich sagen, wir machen weiter. Stefan Zirke für die SPD.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte die Frage an alle vier gestellt, und zwar relativ einfach. Wir haben uns ja verabredet, Die Bundesebene ist für die DZT, fürs Auslandsmarketing zuständig. Die Länder kümmern sich um Tourismus, auch Infrastruktur und alles, was da drum herum ist. Ist das noch zeitgemäß? Sehen Sie, dass diese Verabredung, die, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so ungefähr stattgefunden hat, diese Verabredung, glauben Sie, dass die noch zeitgemäß ist?
Dann fangen wir doch einfach mal bei Herrn Höflich an. Der hat als letztes schon oder hat am längsten gewartet.
Also aus der Erfahrung, die wir in München haben, sehen wir keine Faktoren, die da in irgendeiner Form dagegen sprechen, dass es diese Aufgabenverteilung zu ändern oder an der grundsätzlichen Einteilung dort irgendwelche Korrekturen vorzunehmen. Vielleicht noch eine Ergänzung aus unserer Sicht, weil wir jetzt auch sehr stark über das Thema Förderprogramme etc. gesprochen haben. Das würde ich doch noch gerne auch mit anbringen. Wir haben ja in München ohnehin die Sondersituation, dass wir gerade im touristischen Bereich auf die angesprochenen Förderprogramme bisher in keiner Weise zurückgreifen konnten, weil wir einfach schlicht bei keinem dieser Programme Fördergebiet sind und deswegen uns dort ohnehin in einer ganz anderen Situation befinden. Und wir haben uns deswegen einfach auch tatsächlich noch mal darauf konzentriert, zu schauen, wie wir das Münchner Modell unter den gegebenen Umständen einfach auch noch mal stärken können. Der Kiesling hatte ja vorher auch noch mal gefragt, ob es denn 1:1 übertragbar ist. Mit Sicherheit geht es vor allem bei uns in München auch darum, dass wir diese kritische Masse und das, was wir durch eine möglichst breite Mitgliedschaft an touristischen Leistungsträgern dort erwirtschaften können und in den gemeinsamen Fonds dann mit einspielen können, dass wir das nach Möglichkeit entsprechend auch noch mal nach oben entwickeln.
Als nächstes Frau Dr. Homp.
Ja, das ist ja eine allumfassende Frage. Also insofern würde ich mich da, glaube ich, auf zwei Grundzüge beschränken wollen. Das eine ist, wir brauchen die DZT mit einer angemessenen Finanzausstattung, damit sie einfach den ausländischen Markt angemessen bearbeiten kann. Das ist umso wichtiger, als wir auch Marktanteile sozusagen in der deutschen Haupturlaubsreisen verlieren in Richtung Ausland. Das war mal ein Verhältnis von zwei Drittel Ausland, ein Drittel Inland. Wir liegen jetzt, gehen wir auf die 20% Inland zu 80% Ausland, obwohl Deutschland immer noch das wichtigste Urlaubsland für die Deutschen ist. Aber umso wichtiger ist, dass wir in ausländischen Märkten präsent sind und die Konkurrenz schläft nicht. Und zu dem Thema Aufgabenteilung, DZT und Länder, da würde ich immer sagen, wir müssen von der Aufgabe zur Struktur kommen. Also erstmal die Aufgabe definieren, welche Fragestellungen gibt es tatsächlich. Und aber grundsätzlich sehe ich im Moment auch keinen Ansatz, um da grundlegend was zu ändern.
Und jetzt fragen wir die Aufsichtsratschefin der DZT.
Was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall muss natürlich sich auf Bundesebene mit der DZT befasst werden. Und ich kann nur sagen, je mehr Geld sie bekommt, umso besser für Deutschland. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Ich habe es gerade hier von meiner Nachbarin, Frau Dr. Homp, mit Freuden gehört, wie die DZT ist. Das wissen wir aber jetzt mal wieder ernst. Die DZT ist nicht so gut ausstaffiert, wie sie sein könnte. Andere Länder haben deutlich aufgesattelt nach der Pandemie und haben gesagt, jetzt nach der Pandemie müssen wir wieder uns positionieren. Und das haben viele Länder mit viel Geld gutiert im europäischen Ausland. Jetzt gerade in diesen geopolitischen Problemfeldern und Krisen ist es umso wichtiger. Ich meine, ich glaube, wir sind mit der DZT sehr gut aufgestellt, dass wir immer wieder uns neu positionieren, möchte ich fast sagen. Und es zeigen ja auch die Erfolge, dass die DZT hier richtige Weichen gestellt hat in diesen Zeiten. Also, dass Sie sich mit der DZT befassen und zwar am besten immer zu und auch damit, dass wir finanziell so gut wie eben möglich ausstaffiert werden. Ich glaube, da brauchen wir, ich sehe Sie nicken, ich freue mich darüber, dass da brauchen wir hier, glaube ich, auch niemanden anders zu fragen, der im Tourismus tätig ist. So, und was natürlich die Verteilung Länder und Bund anbelangt, klar, Ländersache ist die Bewerbung, das Marketing, aber die Förderung von unseren Thermalbädern Fahrrädern, wenn ich darauf zurückkommen darf, die sehe ich dann doch hier beim Bund im Moment aus den genannten Gründen, dass es nämlich doch eine vielfältige Aufgabe ist, die hier wahrgenommen wird, nämlich einmal im gesundheitlichen Bereich, einmal im gesellschaftlichen Bereich und natürlich auch in der Wirtschaftlichkeit. Deshalb denke ich, kann man es nicht runterbrechen auf die Länder, sondern muss sich diese Aufgabe in meinen Augen bitte schön auch hier in diesem Kreis annehmen. Dafür bedanke ich mich auch herzlich.
Herr Dr. Braun, ein bisschen ist noch übrig geblieben.
Ja, ein paar Sekunden habe ich noch. Unbestritten ist die DZT wichtig und auch die Aufgabenverteilung haben die Vorredner schon gesagt. Vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite. Ich bin ja nicht nur Vorsitzender von Ostbayern, sondern ich darf auch Vorsitzender der Deutschen Mittelgebirge sein. Und wir vereinnahmen 33% der Übernachtungen in Deutschland. Und deswegen würden wir uns und wünschen wir uns auch, und deswegen treffen wir uns auch mit der Frau Hedorfer nächste Woche, ist es uns auch wichtig, dass die ländlichen touristischen Regionen Deutschlands auch bei der DZT Platz haben und nicht nur die kulturell hochwertigen Städte.
Das war ein schöner Satz. Sehr schön, dann kommen wir zu Bündnis 90, den Grünen, Matthias Gassel.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Rolle des Bundes, ich bin jetzt der Vorletzte, der hier Fragen stellt, geht aufs Ende dieser Anhörung zu und deswegen möchte ich noch ein bisschen den Blick auf anstehende politische Entscheidungen der Bundespolitik richten und da das vielleicht ein bisschen zu viel ist, ist an alle vier zu stellen, einfach mal an die beiden Damen hier, Sachverständige. Was sind so die Befürchtungen oder auch die Hoffnungen, die Sie haben mit anstehenden Entscheidungen durch die Bundespolitik? Wir haben ja zum Beispiel das Thema Gesundheitsreform, ist sicherlich auch für die Mineralbäder, für die Gesundheit, für den Gesundheitsbereich innerhalb des Tourismus von relevant. Wir haben den Haushalt 2027 und auch vielleicht noch Dinge, die mit Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben. Tourismus hat ja immer auch ganz viel mit Zahlungsfähigkeit von den Menschen zu tun. Und deswegen meine Frage, was sind Ihre Befürchtungen, was sind Ihre Erwartungen an die anstehenden Entscheidungen des Bundestags?
Liebe Frau Götz-Meißner, jetzt starten wir mal so rum.
Vielen herzlichen Dank für die Frage. Das ist ein ganz wichtiges Thema im Augenblick bei uns, die Gesundheitsreform. Wir würden uns eigentlich in manchen Dingen lieber gerne frühzeitiger mit einbringen. Das ist, sehen wir so. Wir sind Kompetenzzentren, Gesundheitskompetenzzentren, eigentlich die, die die meiste Kompetenz im Bereich Prävention und Rehabilitation einbringen können. Und würden uns gerne in dieses Netzwerk, über das man immer wieder spricht, aber das ich noch nicht habe sich konkretisieren sehen, da würden wir uns gerne frühzeitig mit einbringen und nicht erst auf Referentenentwürfe reagieren müssen. Und das Gleiche gilt für das neue Präventionsgesetz. Auch hier haben wir gehört, dass es eigentlich schon vor der Sommerpause einen Referentenentwurf geben soll. Wir haben auch hier rechtzeitig und frühzeitig, als wir davon gehört haben, darum gebeten, uns hier schnell und gleich zu Beginn möglichst mit einzubinden. Das ist leider nicht passiert und deshalb habe ich im Anschluss an diese heutige Sitzung noch ein Gespräch im Gesundheitsministerium und hoffe, dass man hier unser Angebot annimmt, unsere Kompetenz mit einbringen zu können.
Frau Dr. Homp, möchten Sie weitermachen?
Ja, gerne. Auch das ist ja nun wirklich eine sehr umfassende Frage an die Touristiker und Tourismusakteure gestellt. Aber ich will versuchen, das vielleicht einfach mal so aus der Perspektive einfach der Nachfrager zu beantworten. Wir wissen ja alle, Wirtschaft ist ein Großteil Psychologie und Klima und Atmosphäre. Und für mich wäre der große, große Wunsch, dass sich einfach das Investitionsklima in Deutschland einfach wieder ändert. Dazu brauchen wir einfach Entlastung bei den Lohn- und Energiekosten. Da braucht es Entscheidungen, die beim Verbraucher ankommen. Die Ergebnisse müssen bei den Betrieben ankommen, die im Moment in der Hotellerie und Gastronomie sehr stark unter dem Thema Energie- und Lohnnebenkosten leiden. Und wir da wirklich harte Zeiten auch haben. Und die Gastronomie ist ein wesentlicher Bestandteil des touristischen Angebotes. Und insofern, glaube ich, warten eigentlich alle darauf, dass es entscheidende Weichenstellungen und Einigungen gibt, wo die Menschen wieder Sicherheit und Vertrauen auch finden können, um auch zu sagen, ja, also wir wollen investieren, wir wollen auch, ich sage mal, der Urlaub ist immer noch ein Grundbedürfnis. Das ist im Moment tatsächlich noch nicht betroffen. Die Menschen wollen reisen. Aber auch das wird irgendwann bei einer wirtschaftlich zunehmend schwierigeren Situation auch auf dem Prüfstand stehen. Wir merken das jetzt schon an dem Thema Anreisekosten. Ja? Also das Thema, fahren wir noch, wie weit fahren wir auch tatsächlich, wenn die Spritkosten so sind, wie sie sind. Und insofern wirklich ein großes, großes Plädoyer an die Politik, sich einfach in wichtigen Reformprozessen zu einigen.
Vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Minute 45, lieber Herr Gastel. Liebe Katalin, dann machen wir direkt weiter. Letzte Runde für die Linke, Katalin Gemburg.
Herr Gastel, ich glaube, das geht nicht mit dem Umverteilen von Redezeiten.
Nee,
das
ist eine andere neue sechs Frage. Genau.
Ich hatte jetzt tatsächlich von Frau Homp angeregt noch mal eine ganz andere Frage, als die ich mir ursprünglich gedacht habe, weil Sie hatten ja vorhin auch schon auf die GAW-Mittel abgehoben. Und das ist ja wirklich auch ein weites Feld. Also ich finde die GAW-Förderung grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Aber wir sehen ja gerade in der Tourismusfinanzierung läuft es ja darauf hinaus, dass dann die Städte sich halt entscheiden müssen, nehmen sie das Geld an und richten das Investitionsprojekt halt wirtschaftlich aus, heißt Eintrittsgelder, um das überhaupt das Geld zu bekommen, oder haben sie einfach weiterhin kein Freibad. Das ist sozusagen die reale Auseinandersetzung oder eintrittsfinanzierte Parks, wie wir hier in Berlin haben. Und deswegen will ich das schon noch mal nutzen, diese Frage, weil Sie jetzt auch noch mal gesagt haben, es geht jetzt auch um die Frage, wie Entlastungen real stattfinden. Sehen Sie da nicht auch eine Tendenz, dass durch diese GAW-Finanzierung zum einen auch die Akzeptanz für Tourismusprojekte einerseits schwindet, weil die Leute das Gefühl haben, sie haben immer weniger Geld im Portemonnaie, aber immer größere Projekte werden von irgendwem gebaut, für irgendwen, der irgendwoher kommt. Und auf der anderen Seite sozusagen die Frage von auch Transparenz, wie die Gelder auch ausgegeben werden. Ne? Also wir reden ja hier um wirklich Großprojekte, die bis zu 100 Millionen Euro kosten und teilweise wenig sinnhaft sind für die lokale Bevölkerung. Deswegen meine Frage, inwiefern Sie da auch tatsächlich nochmal Ratschläge haben für den Blick auf Tourismusakzeptanz und die Frage, wie GAW auch noch mal transparenter ausgestaltet sein müsste. Danke.
Frau Doktor.
Ja, sehr, sehr gerne. Das Thema Tourismusakzeptanz ist ein wichtiges. Das Thema der GAW-Förderung in Bezug auf die Akzeptanz ist aus meiner Sicht eher ein kommunikatives Problem. Denn alles, was mit jedenfalls in der wirtschaftsnahen Infrastruktur im touristischen Bereich passiert, das hat vorhin auch schon der Kollege angesprochen, passiert auch für die Bevölkerung. Denn das Thema ist die Lebensqualität auch zu erhöhen vor Ort und das auch zu kommunizieren. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Tourismusakteure sind in der Regel kommunikativ gut geschult. Das heißt, also dort weitermachen, die Argumente auch nach vorne zu stellen und zu sagen, schaut mal, ohne den Tourismus gäbe es den Bäcker, das Freibad, die Schule, den Kindergarten nicht. Macht doch mal gedanklich überall rote Kreuze, was dann nicht mehr möglich wäre. Und insofern glaube ich, dass wir auch im Sinne, was ja im Grundgesetz auch verankert ist, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, mit dem Instrument der GRW ein hervorragendes Instrument haben, um in diese Richtung zu agieren. Denn wir sehen ja auch, dass GRW wirkt. Also die strukturschwachen ländlichen Regionen, die sind nicht weiter abgehängt worden in den letzten Jahren, sondern im Gegenteil, sie haben sich in Teilen sogar besser als vergleichbare Regionen in Europa oder in Deutschland entwickelt. Und insofern vielleicht noch ein letzter Punkt zum Thema der Transparenz. Wie gesagt, die GRW-Projekte sind sehr, sehr gut evaluiert. Sie können genau sagen, wie viel Invest pro Arbeitsplatz zu zusätzlichem Arbeitsplatz gab es. Das sind, glaube ich, bei der GRW 125.000 Euro pro Arbeitsplatz. Wenn Sie Großprojekte haben, die gefördert werden, geht das in Richtung von mehreren Millionen pro Arbeitsplatz. Das heißt, ländliche Wertschöpfungskreisläufe mit GRW zu stärken, mit touristischer Entwicklung zu stärken, funktioniert. Das funktioniert nicht überall. Das Tourismus ist kein Allheilmittel für gesamtregionale Entwicklung. Aber dort, wo es, glaube ich, seriös und ernsthaft gemacht wird, ist ein sehr guter Punkt, um auch zu vereinen die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern und von Gästen und von Mitarbeitenden im Tourismus.
Noch eine Nachfrage? Dann darf ich mich im Namen aller ganz herzlich bedanken, sowohl bei Ihnen, Herr Dr. Braun, der Sie leider nicht zu uns kommen konnten, und bei den dreien, die hier bei uns im Raum sitzen. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass wir die Verantwortung den Kommunen auch in keinster Weise abnehmen können, dass die Grundstrukturen am besten bei den Kommunen, die auch wissen, was vor Ort gebraucht wird, sein muss, aber dass es bestimmte Bedarfe gibt, wo Bund und Länder gute Dinge dazu tun können. Denn ich will vielleicht an dieser Stelle mal sagen, das Thema freiwillige Aufgabe. Ich bin mal in diesen Ausschuss gekommen, damals noch in anderer Funktion. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht kann man darüber mal reden, weil natürlich in einer Zeit, wo die Haushalte prekärer werden, und das war ja absehbar, das ist ja nicht gestern vom Himmel gefallen, war für mich das ein Punkt zu gucken, kann man das nicht doch zur Pflichtaufgabe erklären. Ich bin auf erbitterten Widerstand der Länder gestoßen und habe es dann irgendwann sein gelassen. Aber vielleicht ist das trotzdem noch mal ein Thema, weil diese Verquickung von lebenswerter Raum für einheimische und touristische Infrastruktur ist halt nicht so weit hergeholt. Und ich finde, das kam heute ja in mancher Stellungnahme auch raus. Und insofern noch mal ganz herzlichen Dank. Wir werden das Thema weiter diskutieren und werden uns Ihre Worte immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise. Alles Gute, weiter viel Erfolg, und auch in schwierigen Zeiten ist es gut, wenn wir zusammenhalten und gemeinsam versuchen, die Zukunft zu gestalten. Vielen Dank.